Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Es ist ein Vorrecht, dass ich heute diese Predigt halten darf über eine Bibelstelle, die mir schon seit langem im Sinn ist. Eine Bibelstelle, die für mich besonders im letzten Jahr dieser Corona-Krise sehr hervorleuchtete. Und es geht heute um die Stelle Hebräer 12, Verse 12 bis 17. Und ich habe überlegt, was für einen Titel könnte man dieser Stelle geben. Und ich dachte mir, dieses Hab Acht auf deinen Wandel trifft es am besten. Aber um den Predigttext gut verstehen zu können, die zeitlosen Prinzipien, die das Wort hier vermittelt, ist es wichtig zu verstehen, was davor geschrieben steht. Denn das, was wir hier lesen, ist eine Schlussfolgerung von einer ganzen Kette von Lehren. Der Hebräerbrief wurde ursprünglich an Judenchristen adressiert, an Hebräer, die wegen ihres Glaubens an Jesus Christus zunehmend Verfolgung und Bedrückung zu erleiden hatten. Und sie machten wegen ihrer Umstände keine Fortschritte im Glauben. Im Gegenteil, es scheint sogar das Gegenteil der Fall gewesen zu sein. Und das, obwohl sie schon seit längerem im Glauben gewesen waren. Tatsächlich waren sie in Gefahr, in diesem Zustand zu verharren. Ich habe hier eine ganze Kette von Versen aufgeschrieben, wo man wirklich das ganz klar sehen kann. Die vielen Warnungen im Hebräerbrief. Und ich möchte nur eine davon hervorheben. Nämlich Hebräer 5, Verse 11 bis 13. Dort steht, über ihn, also über Jesus, haben wir viel zu sagen. Und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, weil ihr träge geworden seid im Hören. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wir sehen also, gemessen an der Zeit, die sie gläubig waren, hätten sie schon wesentlich weiter sein sollen. Aber sie hätten wesentlich standfester sein sollen, wesentlich fester gegründet sein sollen im Wort. In der Tat, sie hätten Lehrer sein sollen. Aber irgendwann sind sie stehen geblieben. Sie haben sogar angefangen, Rückschritte zu machen. Im Kontrast dazu, wir haben letzte Woche und auch diese Woche Hebräer 11 gelesen. Und da sehen wir einen Kontrast zu diesen Gläubigen. Dort heißt es in Hebräer 11, Verse 39 und 40 von den Glaubenshelden des Alten Bundes, und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Und das ist eine gewaltige Aussage, wenn man bedenkt, sie, diese Glaubenshelden, das heißt Abel und Henoch, Noah, Abraham, David und Simson, Jephtha und noch viele mehr, sie sollten nicht ohne uns vollendet werden. Seht ihr, was der Autor des Hebräerbriefes hier tut? Er sagt, Er reiht uns direkt nach den Glaubenshelden ein. Er sagt, wir sollen es ihnen gleich tun. Wir sollen selbst Glaubenshelden sein. Und wenn wir bedenken, in Hebräer 12, die ersten Verse, was sehen wir da? Wir sehen die Konsequenz davon für uns heute. Der Herr hat um der vor ihm liegenden Freude willen, wegen seiner Freude an diesen Hebräern, an denen der Brief geschrieben wurde, wegen seiner Freude an dir, wegen seiner Freude an uns, die wir sein Volk sind, um dieser Freude willen hat er das Kreuz erduldet. Er wurde durch die Leiden vollendet und er ist uns zum Vorbild geworden. Aber was für ein Vorbild? Ein Vorbild, dass wir, damit wir im Glauben heranwachsen, damit wir standhaft bleiben. Und es ist nicht nur so, dass der Herr uns, wenn wir ihm angehören, uns Kinder Gottes nennt. Nein, er behandelt uns als Söhne Gottes. Und weil wir Söhne sind, züchtigt er uns auch. Wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und dieses Wort für Züchtigung im griechischen Paideia, davon leitet sich auch das deutsche Wort Pädagogik ab. Es bedeutet Erziehung. Wen der Herr lieb hat, den erzieht er auch. Und er tut das, indem er die Lebensumstände, ja, auch Verfolgung, auch Bedrückung und Spott und anderes mehr verwendet. Aber wozu das alles? Damit der Herr in uns Veränderung bewirkt. Christusähnlichkeit, damit wir in der Wahrheit, in der Christusähnlichkeit heranwachsen. Und die Predigt, genau, in Vers 11 finden wir dann die Schlussfolgerung, den Abschluss dieses Abschnitts über die Züchtigung, wo steht, alle Züchtigung, das heißt alle Erziehung, scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Kommt bei dir manchmal der Gedanke auf, dir widerfährt etwas, was nicht sein sollte. Dir steht ein einfacheres Leben zu. Hast du solche Gedanken? Die klare Lehre hier aber ist, wenn du geringschätzig mit den Schwierigkeiten deines Lebens, mit den Schwierigkeiten dieser Welt umgehst, wenn du es sogar verabscheust, du verwirbst die Züchtigung Gottes damit. Du verwirbst das, was dir zum Besten dienen soll. Du verwirbst das, was geistliches Wachstum hervorrufen soll. Du verwirbst das, was Vertrauen in dem Herrn Jesus hervorrufen soll. Du verwirbst das, die Tatsache, dass Gott in deinem Leben etwas bewirken möchte, dass du Teilhaber seiner Heiligkeit seist. Der eigentliche Predigttext, dem wir uns zuwenden möchten, ist eine Schlussfolgerung dieser Ermahnung und Lehre. Ich möchte die Predigt in drei Teile teilen. Erstens, erkenne deine Stärke in der Treue des Herrn. Zweitens, achte auf die gemeinsame Verantwortung vor Gott. Und drittens, verspiele nicht den Segen Gottes, jage vielmehr nach ihm. Unser Sündenfaktor heute ist, wir laufen Gefahr, im Glauben stehen zu bleiben oder gar Rückschritte zu machen, wenn wir uns von unseren Problemen beherrschen lassen. Und das Fazit der heutigen Predigt soll sein, lasst uns Nachahmer der Glaubenshelden sein, damit wir brauchbar bleiben und uns freuen können bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Der erste Punkt, erkenne deine Stärke in der Treue des Herrn. Das sind die Verse 12 bis 13 von Hebräer 12, wo geschrieben steht, darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie und macht gerade Bahnen für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Die Bezeichnungen schlaff gewordene Hände und erlahmten Knie deuten auf einen schlechten geistlichen Zustand hin. Und dass gerade Bahnen gemacht werden sollen, das bedeutet, wir sind dazu aufgerufen, wenn wir schwach geworden sind im Glauben, keine Wege zu gehen, die uns zu steil oder zu riskant sein könnten. Der Grund, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Und da stellt sich die Frage, wie wird einem Heilung zuteil? Ganz einfach, indem du die Züchtigung Gottes richtig aufnimmst. Lerne zu leben mit der Situation, in der du dich befindest. Und habe alle Zeit vor Augen, dass du in Gottes Händen bist. Er ist nicht nur Herrscher über Himmel und Erde, sondern auch Herrscher über dein Leben, wenn du tatsächlich ihm angehörst. Gleichzeitig finden wir hier auch eine Anspielung auf Jesaja 35, wo es heißt, in Verse 3 und 4, stärkt die schlaff gewordenen Hände und macht fest die strauchelnden Knie. Sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben, seid tapfer und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Es geht hier aber nicht etwa um das erste Kommen Christi, sondern tatsächlich um sein zweites Kommen. Denn der Vers 4 geht weiter. Es steht nämlich, die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Warum wird gerade auf diese Bibelstelle angespielt? Es ist ganz einfach. Die Judenchristen damals ließen sich entmutigen wegen schwieriger Lebensumstände. Diese Christen waren müde geworden, aber nicht etwa urplötzlich. Es war ein schleichender Prozess. Die Müdigkeit, sie nahm immer mehr zu und zunehmend entfernten sie sich von der Gnade Gottes. Sie sahen die Bedrückung von ihren eigenen Volksgenossen, den zunehmenden Nationalismus, die wachsende Feindschaft gegen die Christen, der steigende Hass gegen Christus, ein möglicher Ausschluss aus der Synagoge und somit vom öffentlichen, gemeinschaftlichen Leben und möglicherweise ein zukünftiger Märtyrertod. Und das führte dazu, dass sie keine Fortschritte machten. Genauer gesagt waren es aber nicht diese Umstände, die es ihnen unmöglich machten, im Glauben zu wachsen, sondern vielmehr, dass sie auf ihre Probleme schauten, anstatt auf den menschgewordenen, ewigen Sohn Gottes, der sich für sie hingegeben hat am Kreuz von Golgatha, der ihr Erlöser geworden war von der Sünde und von der Strafe der ewigen Verdammnis. Sie haben mehr auf ihre Schwierigkeiten geschaut. Ihre Probleme waren ganz groß in ihren Augen. Christus aber war so klein. Sehen wir eine mögliche Parallele zu unserer Zeit heute? Wir haben zwar keine Christenverfolgung in Europa, aber sehr wohl findet heute eine Christenverfolgung gewaltigen Ausmaßes statt, weltweit, besonders in islamischen Ländern, in Ländern wie China und Nordkorea. Und wenn wir über Europa nachdenken, über die westliche Welt, dann sehen wir, wie die ganze Welt auf den Kopf gestellt wurde im letzten Jahr. Und wenn du eine Bilanz ziehst über dieses letzte Jahr, lieber Bruder, oder wenn du, liebe Schwester, nachdenkst, was sich alles getan hat, und du, der du womöglich noch gar nicht im Glauben an den Herrn Jesus Christus stehst, wenn du das alles betrachtest, wie sehr hast du dich entmutigen lassen oder ängstigen, betrüben oder erzürnen lassen, weil ständig von diesem Coronavirus die Rede ist, weil deine Pläne über den Haufen geworfen worden sind oder weil alles dicht gemacht worden ist, die Geschäfte, die Gastronomie, das ganze öffentliche Leben ist zum Erliegen gekommen. Ausgangssperren sind verhängt worden. Die Welt ist nicht mehr das, was sie noch vor einem oder eineinhalb Jahren war. Erbittert dich das? Wartest du sehnlich darauf, dass das alles ein Ende hat, damit du wieder zu deinem gewohnten Ablauf zurückkehren kannst, damit du dein Leben wieder so führen kannst, wie du es von jeher gewohnt warst? Wenn das der Fall ist, dann hast du Gott nicht im Blick. Ich habe ja eingangs betont, dass Gott die Umstände unseres Lebens verwendet. Er verwendet diese, um aus uns neue Menschen zu machen. Menschen, die ein gottesfürchtiges und Gott hingegebenes Leben führen, ganz nach seinem Wohlgefallen. Ja, auch die staatlichen Maßnahmen, auch dieses Virus und die Wirtschaft, die großen Schaden nimmt und, wie es wahrscheinlich bald der Fall sein wird, die Notwendigkeit, sich testen zu lassen, um überhaupt einkaufen gehen zu können. Ja, auch diese Dinge dienen uns, die wir Christus angehören, zum Besten. Wenn du ein Kind des lebendigen Gottes bist, dann habe die Wiederkunft unseres Herrn Jesus alle Zeit vor Augen, damit du nicht müde wirst und den Mut verlierst. Bleib dran an Jesus. denn er ist größer als alle deine persönlichen Probleme und alle Probleme dieser Welt. Es heißt in Jesaja 40, Verse 28 und folgende. Jesaja 40, Verse 28 und folgende. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt, und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln, wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Darum bleib dran an Jesus. Lass es nicht zu, dass du deinen Blick abwendest von dem lebendigen Gott. Bleib dran an Jesus. Liebe Geschwister, lasst uns darauf bedacht sein, dass jeder seine schlaff gewordenen Hände stärke und gerade Bahnen für seine erlahmten Knie mache. Wenn du geistlich schwach geworden bist, wenn du dich hast entmutigen lassen wegen dieser unsäglichen Zustände auf dieser Welt, oder wenn du in ein Loch gefallen bist, aus anderen Gründen, was es auch sei, dann ruft dich der lebendige Gott persönlich auf. Steh auf, stärke deine Hände und mache fest deine strauchelnden Knie. Handle so wie König David, von dem es in 1. Samuel 30, Vers 6 heißt. Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volks erbittert war, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Siehst du, was hier passiert ist? David war dem Tode nahe. Was tut er aber? David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Denn er wusste, dass sein Gott treu ist und ihm beistehen würde. Und dieser Gott steht auch dir heute bei. Du siehst die Schwierigkeiten dieser Welt und deines Lebens. Stärke dich in dem Herrn, deinem Gott. Suche das Angesicht des Allmächtigen. Im Psalm 123, Vers 2 kann man sich übrigens sehr leicht merken. Psalm 1, 2, 3, Vers 2. Dort steht, siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn, wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Gebieterin, so blicken unsere Augen auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig ist. Das heißt, weiche nicht von Gottes Thron, bis Gott dir die Gnade, die Kraft und die Weisheit gibt, die du brauchst, die du benötigst, um deine Situation richtig beurteilen und bewältigen zu können. Erwarte wirklich, dass der Herr dir helfen wird. Und tue das auch, damit du brauchbar bleibst, im Dienst an deine Familie, im Dienst an deine Geschwister in Christus, und im Dienst des Herrn. Er ist treu, er ist gnädig, aber du musst auch Gebrauch machen von der Gnade Gottes. Bleib dran an Jesus. Kommen wir zum zweiten Punkt. Achte auf die gemeinsame Verantwortung vor Gott. Das sind die Verse 14 bis 16. Und wir sehen hier einige Anspielungen auf alttestamentliche Begebenheiten. Das Thema, das sich hier durchzieht, ist unter anderem die Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Als erstes heißt es, jagt nach dem Frieden mit jedermann. Und für Jagen steht im Grundtext das Wort Dioko, ein Wort, das in der Heiligen Schrift immer verwendet wird für verfolgen, aber auch mit großem Eifer nachfolgen. Und dann gibt es noch eine Parallelstelle im Psalm 34, Vers 15. Psalm 34, Vers 15, wo steht, weiche vom Bösen und tue Gutes. Suche den Frieden und jage ihm nach. Die Hebräerstelle erweitert diesen Befehl noch. Denn wir sollen nicht nur Frieden mit jedermann jagen, sondern auch nach der Heiligung. Und ohne diese Jagd nach Frieden und Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Und dann heißt es weiter, und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Das ist eine Anspielung auf 5. Mose 29, Verse 17 bis 18, wo die Israeliten dazu aufgerufen werden, habt Acht, dass niemand von euch unter Götzendienst falle, dass niemand abtrünnig werde in der Nachfolge des Herrn. Im übertragenen Sinne bedeutet das für uns heute, achtet darauf, dass niemand wegen der schweren Situation, in der ihr euch befindet, verbittere und andere mit sich in den Abgrund reißt, dass niemand seinen eigenen Weg geht, sondern vielmehr Gebrauch macht von der Gnade Gottes. Und dann heißt es aber auch in Vers 16, und achtet darauf, dass nicht jemand ein unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Und dieses Wort Unzüchtiger, es steht im Grundtext das Wort Pornos, was auch mit Hura übersetzt werden kann. Das bedeutet jegliche Praktik vor- oder außerehelicher Sexualität. Aber wie man auch am Wort schon hört, Pornos oder auch Porneia, davon leitet sich das deutsche Wort Pornografie ab. Und das ist ganz klar mit einbegriffen. Wir sollen Acht haben, dass niemand Pornografie von uns konsumiert. Dass niemand in sexueller Sünde lebt. Und dass niemand anderweitig gottlos handelt. Wenn es darum geht, nach Frieden zu jagen, so hat die Welt eine breite Palette von Negativbeispielen zu bieten. Du kennst wahrscheinlich dieses Prinzip von so wie du mir, so ich dir, was sinngemäß bedeutet, tue du mir Gutes, dann werde ich auch dir Gutes tun. Tue mir aber Schlechtes, dann werde ich auch dir Schlechtes tun. Das soll nicht so sein, wenn du ein Nachfolger des Herrn Jesus Christus bist. Römer 12, Verse 17 und 18 ist eine Parallelstelle. Dort heißt es, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet Frieden mit allen Menschen. In anderen Worten, sei nicht der Grund für Streitigkeiten. Sei weder die Ursache für Streitigkeiten, noch beharre auf deinen Punkt im Streit. Oder besser gesagt, halte den Streit nicht aufrecht. In dieser gefallenen Welt, die Gott nicht kennt, gibt es auch den gängigen Spruch, der Klügere gibt nach. Und wir sollen auch nach diesem Prinzip handeln. Ich sage bewusst Prinzip und nicht den Spruch selbst, weil wir sollen nicht meinen, dass wir klüger sein als unser Gegenüber. Und auch ist es nicht immer eine gute Sache, vom eigenen Standpunkt zurückzuweichen. Wir können keine Kompromisse eingehen, was Sünde angeht. Das ist ganz klar. Wir sollen den Streit meiden. Wir sollen friedensstiftend sein. Denn auch unser Herr Jesus ist Friedefürst. Und er ist unser Friede. Vergiss aber auch nicht, dass alles, was du sagst, egal ob im Streit oder in einem normalen Gespräch, alles hat eine Wirkung auf deine Mitmenschen. Das muss ich genauso zu Herzen nehmen, wie auch du, lieber Bruder und auch du, liebe Schwester. Es heißt in Epheser 4, 29 bis 31, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. All diese Schlechtigkeiten, die ich soeben aufgezählt habe, die in dieser Stelle aufgezählt werden, sind Teil unserer alten Natur, unseres alten Menschen, den wir doch abgelegt haben, wenn wir Christus angehören, wenn er unser Erlöser geworden ist. Lieber Zuhörer, du wirst wahrscheinlich genauso gehört haben in den Medien, dass die Scheidungsrate im vergangenen Jahr massiv angestiegen ist. Die Fälle häuslicher Gewalt haben sich vervielfacht und die Selbstmordrate, sie ist durch die Decke geschossen. Warum erwähne ich das im Rahmen dieser Predigt? Ich will dich dazu bringen, wirklich nachzudenken. Ist bei dir eine bittere Wurzel aufgewachsen? Wie sieht es bei dir mit Zorn, mit Bitterkeit, mit Wut, mit Hass aus? Wenn du gegen einen Menschen da draußen etwas hast, sei es ein Mensch, den du persönlich kennst, oder sei es ein Politiker oder Entscheidungsträger, oder auch wenn du gegen jemanden in diesem Raum etwas hast. Ja, wenn du dir denkst, dieser Andi da vorne, der ist ein ganz ein schlimmer Finger, ich packe nicht. Wenn du solche Gedanken, solche Gefühle, solche Regungen hast, bekenne es dem Herrn. Bring es in Ordnung mit dem Herrn und gegebenenfalls auch mit der betroffenen Person. Und bete zum Herrn und bete über diese betroffene Person und sprich mit ihr auch darüber. Ich kann dir versprechen, weil ich das aus persönlicher Erfahrung weiß, wenn du für einen Menschen betest, den du hast, du wirst diese Person nicht länger hassen können. Aber ein einzelnes Gebet reicht meistens nicht aus. Es erfordert richtig Arbeit. Das ist, was Heiligung ist. Und viele von euch kennen auch den Spruch, Bitterkeit ist wie Gift trinken in der Hoffnung, dass der andere daran stirbt. Das entspricht der Wahrheit, besonders in Bezug auf uns selbst und auf andere genauso, in unseren Beziehungen. Aber genauso ist auch zu sagen, dass Bitterkeit gegenüber einer Situation, gegenüber Lebensumständen mindestens genauso schlimm ist. Denn wenn du verbittert bist, was ändert das an deiner Lebenssituation? Inwiefern führt es dazu, dass deine Umstände positiv beeinflusst werden? Die Wahrheit ist, Bitterkeit führt nur dazu, dass eine ohnehin schon schwierige Situation noch schwieriger wird. Und das letzte Jahr hat uns gezeigt, wohin das führen kann. Menschen leiden Schiffbruch. Familien werden gesprengt. Labile Menschen fallen in ein Loch. Es ist also nicht nur, dass du mit Bitterkeit dir selbst nichts Gutes damit tust, sondern es führt dazu, dass du deinem Gegenüber vielleicht in einer Weise begegnest, wie du es gar nicht wollen würdest. Vielleicht braucht dein Gegenüber ein gesalzenes, gnadenbringendes Wort, damit er aufgerichtet wird. Und dann begegnest du ihm aber mit einem gepfefferten, mit einem Wort der Bitterkeit. Um direkt zur Hebräerstelle zurückzukommen. Es ist interessant, dass im selben Atemzug von einer bitteren Wurzel und von einem unzüchtigen und gottlosen Menschen die Rede ist. Und der Grund dafür ist simpel. Wer verbittert ist, der öffnet eine ganze Büchse der Pandora an Sünden. Denn diese Sünde wird um sich greifen, wird andere Bereiche des Lebens angreifen. Denn wenn das sündige Fleisch auflebt, gerade wenn die Lebensumstände nicht sehr rosig sind, dann kann es sein, dass du auf fleischliche Art und Weise nach Erleichterung suchen wirst. Wir werden das dann auch sehen anhand des Beispiels von Esau. Und das Wort Gottes ist sehr direkt, was die Sünde von Unzucht angeht. Es gibt eine ganze Liste, die Paulus schreibt in 1. Korinther 6, Verse 9 bis 10. Dort heißt es, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Paulus findet hier sehr scharfe Worte und er will damit sagen, wandelt nicht in diesen Sünden. Und darum, liebe Geschwister, sind wir verpflichtet, aufeinander Acht zu haben als Gemeinde. Jeder einzelne von uns wird einst Rechenschaft vor dem Richterstuhl Christi ablegen müssen. Und dann wird es nicht nur darum gehen, was hast du für Gott gewirkt? Was habe ich persönlich getan für Gott? Sondern was haben wir füreinander getan? Wie hat einer die Last des anderen getragen? Wie sehr haben wir uns füreinander eingesetzt? Haben wir einander ermahnt, ermutigt, einander zugehört? Haben wir füreinander gebetet? Ja, wie ehrlich sind wir miteinander umgegangen? Haben wir einander unsere Sünden bekannt? Haben wir einander kundgetan, was uns persönlich belastet, damit andere für uns beten können und wir wiederum für sie? Waren wir wirklich die Gemeinde des lebendigen Gottes? Darum finden wir in Hebräer 4, in Vers 1, die Ermahnung. Und das zeigt wirklich, wie wichtig es ist, dass wir uns Gedanken darüber machen. Dort heißt es, so lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass nicht etwa bei jemand von euch sich herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Es soll nicht passieren, mein Lieber, dass du vom Weg abkommst, dass du zurückbleibst, weil du dermaßen vereinnahmt bist von den Schwierigkeiten dieser Welt oder weil du deinen eigenen Weg gehst. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. So steht es geschrieben in Philipper 4, Vers 8. Weder tagtägliches, stundenlanges Nachrichtenschauen, noch der ständige Konsum dubioser YouTube-Videos oder das unaufhörliche Draufstarren auf Smartphone oder andere Dinge fallen in diese Kategorie. Sollen wir uns informieren? Ja. Sollen wir wissen, wie es weitergeht? Ja. Sollen wir uns ein Bild machen können von der Lage? Ja, aber sobald eine Aktivität, irgendetwas, was wir tun, dazu führt, dass wir unserer Freude im Herrn beraubt werden, wenn irgendeine Aktivität, die wir tun, dazu führt, dass wir nicht länger auf den Herrn schauen, dann ist es Sünde. Bekenne es dem Herrn, aber auch deinen Geschwistern. Denn dafür sind wir da. Wir sind dafür da, dass wir Acht haben aufeinander, damit wir alle ans Ziel ankommen. Das Ziel, das der Herr uns gesteckt hat. Lass die Sünde sein. Lasse sie und hasse sie. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Ich möchte mich nun dieser Geschichte mit Esau widmen. Es heißt in Vers 17 von Hebräer 12, denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte. Denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Wir sehen hier eine Anspielung auf 1. Mose 25, Verse 27 bis 34 und analog dazu auch 1. Mose 27. Wir lesen dort, dass Esau das Erstgeburtsrecht, das ihm zugestanden hatte, dass er es verachtete. Er ging geringschätzig damit um. Ja, mit einer Leichtfertigkeit verkaufte er es seinem jüngeren Bruder für ein Linsengericht. In Kapitel 27 von 1. Mose steht auch, Jakob hat einen Betrug begangen, indem er sich als seinen Bruder Esau ausgab und gegenüber seinem fast blinden Vater Isaak. Auf diese Weise bekam Jakob den Segen des Erstgeburtsrechts anstelle seines älteren Bruders. Und Esau erfuhr recht bald davon und er weinte. Er suchte unter Tränen diesen Segen, der ihm weggenommen war, zu bekommen. Aber er bekam ihn nicht. Was war das Problem von Esau? Er war ein wählerischer Mann. Er sagte Nein zum Erstgeburtsrecht und er sagte Ja zum Segen seines Vaters. Er verkaufte sein Erstgeburtsrecht um ein Linsengericht. Mit 40 Jahren heiratete er zwei hethitische Frauen, die seinen Eltern Isaak und Rebekka eine Menge Herzenskummer bereiteten. Und nachdem er von seinem Vater verworfen wurde, als es um den Segen ging und sah, dass Isaak die Töchter Kanaans nicht gerne sah, wandte er auch noch eine Scheinlösung an, indem er noch eine dritte Frau nahm, diesmal eine Ismaelitin. Warum erwähnt der Autor des Hebräerbriefes diese Geschichte an dieser Stelle? In dem Kontext, dass wir Frieden mit jedermann unter Heiligung jagen sollen, dass niemand von uns die Gnade Gottes versäume, dass wir nicht verbittern und andere damit beflecken würden, dass niemand ein Unzüchtiger oder ein Gottloser sei. Was will er uns damit sagen? Esau ist ein warnendes Beispiel dafür, dass wenn du leichtfertig mit dem Segen Gottes umgehst, wenn du viel vom Wort Gottes weißt, aber nicht danach handelst, sondern dich auf Abwege begibst, weil du verbittert bist oder einfach, weil du deinen eigenen Weg gehst oder weil du meinst, ja, das ist ja nicht zu streng zu nehmen, ich habe ja schon die Errettung, dann könntest du einen Punkt erreichen, wo es keine Umkehr gibt. Es würde dich den Segen Gottes kosten. Das soll aber nicht so sein. Denn wenn du ein Bruder in Christus bist, ein Sohn Gottes, so bist du dazu berufen, Segen zu erben. Gott hat dich dazu berufen, den Lauf, den du begonnen hast, diesen Lauf im Glauben, den sollst du auch beenden. Wenn Jesus Christus dein Herr, dein Erlöser ist, wenn er ein gutes Werk in dir angefangen hat, dann will er es auch vollenden, bis auf den Tag Jesu Christi. Gott verwendet deine Lebensumstände, um dich zu formen, um dich an sein Ziel zu bringen. Nimm Gott beim Wort. Denn wenn er dich als Sohn behandelt, so bist du Erbe Gottes durch Christus. Apostel Petrus stellte den Herrn Jesus die Frage: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Stelle auch du ruhig die Frage: Was bekomme ich dafür, wenn ich dem Herrn nachfolge in aller Treue, wenn ich auf den Herrn schaue, wenn ich mich ihm hingebe? Das Wort Gottes ist unerschöpflich, was das angeht. Aber ich habe ein paar Sachen, die ich herausgreifen möchte. Wenn du ein Jünger Jesu Christi bist, dann bist du dazu berufen, die Errettung bzw. das Heil zu erben. Hebräer 1, Vers 14. Du bist dazu berufen, das ewige Leben zu erben. Matthäus 19, Vers 29. Du bist berufen, das Reich Gottes zu erben. Matthäus 25, Vers 34. Du wirst die Verheißungen erben. Hebräer 6, Vers 12. Du wirst das Land, das verheißene Land, beziehungsweise die Erde erben. Matthäus 5, Vers 5. Und dann, du wirst alles erben. Offenbarung 21, Vers 7. Durch die Liebe des Christus bist du imstande, Schwierigkeiten, Umstände und schwierige Situationen weit zu überwinden. Selbstverständlich könnten wir noch weitermachen. Das Wort Gottes ist eine Fundgrube an Segnungen, die der Herr über uns reichlich ausgießen möchte. Jage nach den Segnungen, die Gott für dich bereitet hat. Darum gehe den Weg Gottes und gehe nicht deinen eigenen Weg. Wenn du in schweren Zeiten bist, erkenne, dass du den Herrn Jesus gerade jetzt brauchst. Gerade jetzt sollst du auf ihn schauen. Gerade jetzt sollst du desto mehr darauf bedacht sein, deinen Wandel in Ordnung zu bringen. Und gerade jetzt bist du dazu aufgerufen, Salz und Licht sein, zu sein in einer Welt, die zunehmend finsterer wird. Und warum sollst du Salz und Licht sein? Damit auch andere von der Gnade Gottes in Christus Jesus erfahren, damit sie die Gnade Gottes annehmen und ebenso von den Segnungen profitieren können. Wenn du ein treuer Knecht bist, was für eine riesige Freude bereitest du unserem himmlischen Vater, der dir alle deine Mühe hundertfach vergelten wird. Liebe Geschwister, lasst uns einander anspornen zur Liebe und zu guten Werke. Lasst uns Gemeinde sein. Lasst uns, wie wir gelesen haben, Nachfolger derer sein, die durch Glauben die Verheißungen erben werden. Unser finales Fazit: Lasst uns Nachahmer der Glaubenshelden sein, damit wir brauchbar bleiben und uns freuen können bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Amen.